tauchen wir ein in Tag. Diskussionen,
Briefe, Erfahrungen,
Gedanken,
Erinnerungen,
Geschichte. Im Folgenden hört ihr eine Sendung, gemacht von einigen Frauen und Männern, wovon 5 im letzten November für 3 bis 5 Wochen im Knast waren. Zunächst einmal werden wir etwas zu der politischen Geschichte erzählen, die dazu geführt hat, dass einige von uns vom Staat mit Knast bestraft wurden. Die Geschichte, die viele von euch mehr oder weniger gut kennen, die Geschichte von Kämpfen der letzten Jahre gegen die herrschende Asylpolitik, gegen die Wohnungsnot, sprich Spekulanten und Staatszerstörung, und die Kämpfe der Frauen gegen das Patriarchat mit seinen verschiedenen Auswirkungen. Danach folgen Gedanken zu den Gründen, warum wir diese Sendung machen, bevor wir über einige Aspekte der Knasterfahrungen wie Briefe schreiben, Mitgefangene etc. sprechen. All die Frauen und Männer, die hier kämpfen, die es für notwendig halten, einen eigenständigen Widerstand von unten aufzubauen, der unbeugsam und konsequent gegenüber dem Staat mit seinen Mitspielregeln und all seinen Integrationsvorschlägen bleibt. Für all diese Frauen und Männer ist Knast als Disziplinierungs- und Strafinstitution, so war es in der Vergangenheit und wird es auch in Zukunft sein, eine mögliche reale Bedrohung. Klar, Knast ist nur eine von vielen Isolations- und Trennungsinstitutionen. Sie ist eine Konfrontation unter anderen Bedingungen mit denselben Ängsten, Nöten und Stärken wie außerhalb. Mit unserem Beitrag möchten wir die Diskussion um Knast, Repression wieder aufnehmen, fortsetzen, damit in Gedanken dazu nicht einfach die blanke Angst da ist, Knast als schwarzes Loch erscheint, damit wir unsere Schritte, für die wir innerhalb unseres Kampfes entscheiden, nicht von dieser Bedrohung bestimmt werden, damit wir auch eine konkrete Vorstellung davon kriegen, was das heißt, wie das gehen kann und wie das nicht nur überlebbar ist, sondern auch uns mit all dem, was wir sind und wollen, weiterbringen kann. Doch nun zurück zur Vorgeschichte. Sicher erinnert ihr euch an das Refugium im Theater am Neumarkt im Frühjahr 89. Das Theater wurde am 1. April 89 von etwa 40 Frauen und Männern, davon sind Flüchtlinge, besetzt und als Refugium für die von der Ausschaffung bedrohten Flüchtlinge eingerichtet. Es war sowohl ein Zentrum der Propaganda gegen die herrschende Asylpolitik als auch Schutzraum für Flüchtlinge. Zitat aus einem Flugblatt:
Das Refugium war nicht Ziel, sondern ein praktischer Schritt hin zu einem Ziel. Ein Stück Widerstand gegen das staatliche abgesegnete Ausschaffen von Männern und Frauen aus der sogenannten Dritten Welt. Ein Versuch, ein Stück Zukunft in die Gegenwart zu holen, ein praktischer Entwurf dessen, wofür wir kämpfen. Eine Gesellschaft frei von Herrschaft, Unterdrückung, Sexismus und Rassismus. Das Refugium wurde zusätzlich zu einem Ort, wo Menschen aus allen Ecken des Widerstands ihre Erfahrungen, Kämpfe hereintrugen und so eine gemeinsame Stärke erlebbar war.
Das Theater wurde nach 13 Tagen von den Bullen geräumt. Über 30 Frauen und Männer wurden dabei verhaftet. Der Kampf gegen die herrschende Asylpolitik ging jedoch, wenn auch mit weniger Stärke, mit weiteren Refugien, Netzaufbau etc. weiter. Ein halbes Jahr später besetzte eine Gruppe von Frauen und Männern Häuser des sogenannten Bürli-Dreiecks im Kreis 5, wo im Zusammenhang mit der HB Südwestüberbauung ein Großprojekt geplant ist. Eine Gruppe Frauen besetzte Wohnungen in einem Haus, gemischte Gruppen zogen in ein benachbartes Haus ein. Ein Infoladen und ein Büro sollten entstehen. Gemeinsam eröffneten sie die ehemalige Quartierbeiz Altes Rütli mit neuem Gesicht wieder. Aus einer Rede dazu:
Wir wollten die Besetzung von Anfang an in den Zusammenhang stellen, in den sie gehört. Die Zerstörung von gutem und billigem Wohnraum durch die Wirtschaft, das Sexgewerbe, die Vergnügungsindustrie, allen voran die Spekulanten, die sich die Finger lecken. Leider waren wir nur sehr kurze Zeit dort. Viel von dem, was wir gemeinsam wollten, war erst im Entstehen. Neben vielen schönen und guten Momenten traten auch Widersprüche unter uns zutage. Wir haben auch Kraft aus dem gezogen, dass wir merkten, dass viele Leute im Quartier unser Vorhaben gut fanden, dass viele unserer Freundinnen und Freunde vorbeikamen.
başına sevdalılar. Gün gelir kahpe savrulur, Cem o obaya inenler. Gün gelir kahpe savrulur, Cem o obaya inenler. Çıkıp dersin dağlarında türkü söylemek var ya.
Es gibt einfach total schnell so eine Distanz dazu, also mir ging das auch so, dass ja, dass ich das nach irgendwie 6 Wochen schon oder vielleicht sogar nach 4 Wochen schon fast vergessen hatte, den Knast und der mir irgendwie nur noch an einzelnen Punkten in den Sinn gekommen ist. Es hat sich auch gezeigt, wie wir jetzt diese Sendung gemacht haben, dass wir so lange gebraucht haben, bis wir uns da endlich hingesetzt haben. Ich denke auch, dass es ja, dass wir daran irgendwie überlegen müssen, wie können wir das, was wir aus dieser Zeit auch gelernt haben, also wir, die jetzt drinnen waren und auch ihr, die draußen wart, wie können wir uns das bewahren oder was können wir daraus auch für weitere Schritte machen? So in der Diskussion oder in der Auseinandersetzung mit Knast und Gefangenen.
Da hast du schon recht, aber was ja auch, was zum Beispiel meine Bedenken waren, überhaupt diese Sendung zu machen, das ist auch, dass ich irgendwie nicht möchte, dass wir uns wie zu wichtig nehmen. Also es ist so eine kurze Zeit, die wir überhaupt im Knast waren und in dem Sinn auch wirklich eine Spezialsituation. Also wie mir mal eine Frau so gesagt hat, da sitzt du ja mit der linken Arschbacke ab. Und so ist es wirklich auch im Vergleich zu denen, die wirklich über Jahre Knast sind.
Ja, ich denke, also ich finde, das ist ein Widerspruch. Das geht mir auch so, dass ich mir auch ein bisschen komisch vorkomme, hier zu sitzen und über Knast zu reden. Und doch denke ich, ich finde das auch schwierig, in das Verhältnis zu setzen zu denen, die total lang sitzen. Ich denke, für uns hier sind die Strafen oder die Zeit, die wir jetzt im Knast gesessen sind, sind ein bisschen auch der Ausdruck von dem, wo wir stehen. Und ich denke, es wird in nächster Zeit auch eher so sein, dass hier Leute einfahren für 2, 3 Wochen, 4 Monate. Gut, jetzt ist einer von uns für 9 Monate im Knast, aber ich denke, es wird eher die Konfrontation sein mit kürzeren Strafen. Und mir ging es eigentlich darum, mit dieser Sendung auch, dass wir uns vermehrt damit auseinandersetzen, was Knast heißt, und jetzt nicht mich selber, also meine Person oder uns so in den Vordergrund zu schieben, darum geht es irgendwie gar nicht. Oh!
Als ich vorher an den Knast dachte, kamen mir Bilder wie tote Zeit, aus dem Leben gerissen werden, meine Freunde, weg. Es ist klar, ein Monat sind nicht zwei oder drei Jahre. Aber für mich war diese Zeit sehr lehrreich. Ich lernte, dass das Leben auch drinnen weitergeht. Viel intensiver, denn da musst du für alles, aber auch wirklich alles, sei es ein Buch, Schreibmaschine etc., kämpfen. Und jedes Mal, wenn du etwas erreicht hast, durch Nicht-Nachgeben, den kleinen Erpressungen wie wir sind ja nett und so, fühlst du dich stark und gut. Somit machst du weiter und versuchst auch, wenn du die Möglichkeit hast, andere Gefangene auf die verschiedenen Widersprüche aufmerksam zu machen. Da ich alleine war, war dies schwierig. Nur auf dem Spaziergang oder durch das Fenster möglich, welches fast immer mit der Drohung Bunker endete. Dadurch, dass ich alleine war, mit niemandem sprechen konnte über meine Gefühle, gab es Auf und Abs. Ich lernte, Traurigkeit und Tränen in Stärke zu verwandeln. Dies war nicht immer einfach, aber es waren Prozesse, die sehr wichtig waren für mich. Ich richtete mir einen sehr strengen Alltag ein, sehr diszipliniert, das heißt von 7 Uhr morgens bis 17 Uhr abends, lesen, weiterbilden und trainieren. Dies war sehr wichtig, denn so konnte ich einen Rhythmus, unabhängig von dem Repressionsapparat, einhalten. Dies gab mir auch unheimlich viel Kraft. Durch diese Kraft können sie dich immer noch schikanieren, dir alles wegnehmen. Aber das Bewusstsein, wofür und wogegen du kämpfst, wird täglich stärker. Manchmal dachte ich, die scheinen zu vergessen, dass wir auch im Knast weiterleben und uns weiterentwickeln und dass diese Zeit für uns, in Anführungszeichen, sehr produktiv sein kann.
Ja, ich finde das total gut, so wie du das sagst, auch wenn du so sagst, dass du dir so eine Disziplin geben musst den ganzen Tag und dir so den Tag so einrichten. Aber was dann bei mir so aufgefallen ist, dass es eben auch schwierig ist, sich den Tag selber so zu bestimmen, oder? Weil total dominierend war auch, dass ich immer damit rechnen musste, dass sie hereinplatzen. Und das hat ja dann auch System, du weißt nie genau, was passiert, oder? Zum Beispiel in einem Knast wusste ich nicht mal, wen der Spaziergang ist, weil der war jeden Tag zu einer anderen Zeit. Oder dann auch habe ich zum Beispiel Turnübungen am Boden. Das habe ich nie gemacht, wenn ich damit rechnen musste, dass sie jetzt dann gleich hereinplatzen, weil dann stehen sie so wie über dir. Oder darum bin ich auch fast nie auf dem Bett gelegen, also zur Mittagszeit, wenn ich fast sicher war, dass sie dann nicht kommen. Oder ein ganz extremer Ausdruck war auch, als eine Mitgefangene zum Arzt musste, und dann kam sie einfach nicht mehr. Und dann, dann ist sie weg und sie wollten nicht mal sagen, ob sie jetzt herausgekommen ist oder so. Du weißt einfach nie, was kommt und du kannst dich dann auch nie auf diese Situation vorbereiten.
Ja, mir kommen dabei, wenn ich dich erzählen höre, auch so Geschichten in den Sinn. Also bei mir war es dann insofern ein bisschen anders, dass wir zu zweit in der Zelle waren. Also es war eine Frau, die ich nicht kannte, aber wir haben eigentlich eine recht schöne Freundschaft entwickelt auch. Und es war dann wie so, dass wir uns ein bisschen organisieren konnten, auch wegen so Sachen. Also zum Beispiel das, was du erzählt hast mit Turnübungen machen, war es dann so, dass wenn ich Turnübungen gemacht habe, dass sie dann einfach in der Nähe von der Türe stand und dann, also wenn da jemand reingeplatzt wäre, dann wäre sie wie dort gewesen und es wäre nicht dann gleich die Situation gewesen, die du vorhin geschildert hast. Oder zum Beispiel, wenn wir auf die Toilette mussten, so war es so, dass es keine Abschrankung hatte zur Türe. Und beim Spion, den wir immer wieder überklebten an der Türe, war es so, dass die Aufseherin das einfach jedes Mal, wenn sie die Türe aufgemacht haben, wieder weggerissen haben. Und dann haben wir auch jeweils so gemacht, dass immer eine bei der Türe stand, also damit die Aufseherin einfach nicht reingucken können und damit du einfach einigermaßen geschützt bist, wenn du auf der Toilette sitzt.
Also ich finde das noch einen extremen Ausdruck, wenn du, also wie du jetzt so sagst, dass du einigermaßen geschützt bist, wenn du auf der Toilette sitzt. Also einfach dieser Satz, der ist mir jetzt gleich ziemlich eingefahren, oder? So, bei mir war es so, im BGZ hat es eine Zelle, die ist auf dem Männerstock und ich habe von Anfang an das Guckloch abgedeckt. Und ich konnte es auch abgedeckt lassen, weil ich immer mit dem Argument gekommen bin, dass mir die Männer reinschauen können. Und von dort her war es leichter für mich, das abgedeckt zu lassen.
Sie versuchen ja überhaupt alles bis ins Kleinste zu kontrollieren. Zum Beispiel waren die Abfallsäcke durchsichtig. Und wenn du dann wirklich ein altes Stück Brot in den Abfallsack getan hast, dann kam dann gleich die Rüge einen Tag später. Oder sogar die Wäschesäcke sind durchlöchert. Und mir sind dann aber auch oft so Parallelen zu anderen Situationen in den Sinn gekommen, zum Beispiel zum Spital. Da haben sie ja auch die totale Kontrolle über dich, über den intimsten Bereich. Du, je nachdem, kannst du auch nicht mehr. Du musst öffentlich aufs WC gehen. Und die Schränke sind auch ganz genau zugewiesen. Patient A hat Schrank A, wie bei uns auch. Also Gefangene A hat Schrank A und Gefangene B hat Schrank B. Und wenn du das dann tauschst, das geht dann also schon gar nicht. Und du darfst dann auch nicht deine Sachen mit Gefangene B vermischen. Also einfach so ins Extreme, dass alles ganz genau festgelegt und kontrolliert ist. Getrennt, ja.
Das nächste Stück ist für alle, die im Moment im Knast sitzen, aber speziell für dich, der jetzt in Ringwil ist, von den Blues Brothers, Soul Man.
zu dieser Kontrolle und dass sie deinen Alltag von A bis Z bestimmen, gehört ja auch, dass sie wollen, dass du arbeitest. Wie war das? Habt ihr gearbeitet?
Also ich habe nicht gearbeitet und für mich war auch klar, dass ich nur einen Monat habe, dass ich das auch durchhalten könnte, auch mit der Drohung vom Bunker. Und ich auch ein bisschen ausprobieren wollte, wie weit kann ich gehen. Aber ich muss auch sagen, dass dies auch eine Entwicklung war, von Tag zu Tag, wie ich stärker wurde. Dass nichts, es ist ja eigentlich nichts klar, wenn du reinkommst. So. Und alle Entscheidungen, die du triffst, also die entwickeln sich von Tag zu Tag stärker. Wieso du was nicht machst oder dann auch machst. Aber eben, es hat damit zu tun, dass ich nur einen Monat Knast hatte.
Ich habe auch nicht gearbeitet, also ich war im gleichen Knast, wie du ja auch. Und also bei mir war es so, ich hatte ziemlich viele Sachen mitgenommen, um zu machen. Und ich hatte es mir aber wie offen gelassen, dass ich je nachdem vielleicht arbeiten würde, falls ich sonst einfach gar nie irgendwas von anderen Gefangenen auch mitkriegen würde. Jetzt war das aber so, dass ich einerseits eben mit einer Frau zusammen in der Zelle war und dass es andererseits so war, dass für all die gearbeitet haben, dass die Arbeit auf die Zelle bekommen haben. Und dann war es wie klar, dass ich das so nicht mache. Und das zu verweigern, als es ging, also jetzt Drohung mit Bunker, so, das habe ich gar nie bekommen. Sie waren einfach so schnippisch mir gegenüber und haben immer wieder nachgefragt, ob ich Arbeit wolle. Und ich habe einfach x-mal Nein gesagt. Aber es ging eigentlich ohne jetzt total große Anstrengungen.
Also ich habe zuerst auch gesagt, ich arbeite nicht und habe dann doch diesem Druck nachgegeben. Und ich war einfach auch so ziemlich hin und her gerissen, weil wenn ich nicht gearbeitet hätte, dann hätte das nicht Bunker bedeutet, aber ich hätte einfach alleine Hofgang gehabt und wäre alleine in einer Zelle gewesen und hätte so überhaupt keinen Kontakt zu den anderen Gefangenen gehabt. So habe ich dann doch gearbeitet und ich bin so eigentlich vielen Gefangenen viel näher gekommen. Also ich muss sagen, ich habe nicht in der Zelle gearbeitet, sondern in einer Arbeitszelle. Und das war für mich sehr eindrücklich, einerseits mit den Gefangenen so zusammen zu sein. Und ich habe so sehr viele Erfahrungen machen können. Das war wirklich total gut. Und andererseits aber merkte ich auch, weil ich war dann noch in einer Dreierzelle, mit den anderen, also eben mit zwei anderen Gefangenen zusammen, und es blieb so überhaupt kein Raum mehr für mich, also einerseits arbeiten und dann in der Zelle, da ist auch fast die ganze Zeit an der Fernseher gelaufen und es war, ich merkte, wie ich dann sehr aufgefressen wurde, wirklich durch den Knastalltag, Arbeit und dann eben in der Zelle, und ich musste mich fast wie absondern, um überhaupt noch für mich irgendwie Raum zu haben. Es war irgendwie so wie so beide Seiten. Also.
Was ich da noch wichtig finde, so noch anzuhängen, ist, jetzt habe ich den Betrag nicht mehr, jetzt musst du mir helfen. Also was du pro Tag verdienst, oder?
Und 8 Franken
im Tag, glaube ich. 8 Franken im Tag. Und für wen du dann auch arbeitest. Also das finde ich, ist auch noch, kommt auch noch rein, oder? Dass du Migros etc. dir Arbeiten geben, Verpackungsarbeiten. Also im BGZ war das so, oder? Mhm. Und einfach 8 Franken. Und sehr viele Frauen, die dort arbeiten, oder auch Männer, ist es auch, weil sie haben keine finanzielle Unterstützung von draußen. Mhm. Also musst du deine Zigaretten kaufen etc., oder?
Also viele haben eben überhaupt keine andere Möglichkeit. Mhm. Also die müssen das machen, weil sie überhaupt kein Geld haben. Und für jeden Scheiß von der Zahnpasta bis zu ich weiß nicht was, muss ich auch alles selber bezahlen.